Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge Schalke Podcast. Wir haben einige Sachen, glaube ich, über die wir heute sprechen können. Zusätzlich dazu, dass ihr hört, dass René gerade noch nicht hier sitzt und auch heute nicht hier sitzen wird, denn er ist im Urlaub. Daher schönen Urlaub an der Stelle von mir. Dafür habe ich mir den Norbert eingeladen. Hallo und Glück auf.
Hallo und Glück auf Tim und natürlich schönen Urlaub an René.
Genau. Ich mache die Musik mal langsam aus. So. Wir haben ja ein paar Sachen theoretisch, über die wir heute sprechen können. Ich weiß nicht, sollen wir nach chronologischer Reihenfolge gehen oder was ist dir am liebsten?
Im Grunde würde ich dir das gerne überlassen. Vielleicht sollten wir so verfahren, dass wir die schlechten Dinge erstmal abhaken und zwangsläufig auf das Spiel am Sonntag zu sprechen kommen, weil das können wir ja nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen.
Naja, da hast du wohl recht. Ich weiß nicht, also ich war ein wenig schockiert. Im Endeffekt muss ich ja dann doch irgendwo sagen, weil ich nach den zwei Heimspielen eigentlich mit was anderem gerechnet hätte, als mit dem, was wir Sonntag gesehen haben. Ich weiß nicht, ging es dir ähnlich?
Also grundsätzlich schockiert war ich nicht, weil ich hatte schon beim letzten Podcast, der nach dem Spiel gegen Paderborn war, gesagt, noch fehlt mir die Fantasie, warum es jetzt auswärts besser laufen sollte als in den drei Auswärtsspielen davor. Und ich fand auch, das Paderborn-Spiel war nicht unbedingt dazu angetan, um in den großen Optimismus auszubrechen. Das wurde mir viel zu gut allgemein bewertet. Ich bleibe dabei, wenn du 2-0 zu Hause führst in so einem Spiel mit 60.000 im Rücken gegen eine Mannschaft, die eine Woche danach zu Hause gegen Braunschweig 2-1 verliert, dann musst du das Spiel nach Hause bringen. Dass sie dann am Schluss das 3-3 noch gemacht haben, das war dann das Mindeste der Gefühle. Das war im Grunde so ein kleiner Trostpreis, aber ich finde, da hat man schon wieder gesehen, wie brüchig das dann insgesamt doch noch ist, dass das eben doch noch nicht so stabil ist, wie wir vielleicht nach dem St. Pauli-Spiel irgendwie gehofft haben. Insofern war ich jetzt nicht unbedingt schockiert über das, was da in Berlin passiert ist, aber mein Entsetzen und meine Fassungslosigkeit, die nahm natürlich während des Spiels dann immer mehr zu, weil ich tatsächlich am Anfang den Eindruck hatte, das wird ein wildes Spiel, aber du bist zumindest irgendwo auf Augenhöhe. Also es ist jetzt nicht so wie in Magdeburg beispielsweise, wo du so überhaupt nicht stattfindest. Sie haben ja stattgefunden, aber sind dann wieder in einen Automatismus verfallen, mit dem du in der zweiten Liga und jetzt mal auf dem Niveau oder auf vergleichbarem Niveau, wenn zwei solche Mannschaften dann aufeinandertreffen, so kannst du in keiner Liga Punkte holen. Und jetzt haben sie natürlich wieder eine Situation, die sich kein Schalker wünscht.
Naja, ich glaube, 2 Punkte sind es auf Platz 16 und 3 auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Und ja, ich muss dir im Endeffekt eigentlich recht geben. Also es war schon, ich habe während des Spiels immer mehr im Stadion Entsetzen bekommen über das, was da gerade im Defensivverbund wieder mal passiert ist. Die Defensive ist ja in Anführungsstrichen auch das große Stichwort. 54 Gegentore in der bisherigen Saison. Und ich finde, ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, kannst du dich noch an das Hinspiel erinnern?
Sehr gut. Vor dem Hinspiel gab es die Pressekonferenz mit Matthias Kreuzer, mit nur einem einzigen Journalisten.
Genau,
mit nur. Deswegen, alleine deshalb kann ich mich da schon gut dran erinnern, weil das ja doch einigen Wirbel verursacht hat. Und das Spiel selber hat sich dann ja quasi, wenn man so will, auch dem angepasst, weil Schalke hat, glaube ich, 2-1 verloren. War insgesamt eine schlechte Stimmung. Ich glaube, Kabadai macht das Tor. Fabian Rehse auch in dem Spiel schon überragend. Und also da kann ich mich leider noch oder Gott sei Dank auch ganz gut dran erinnern.
Ich hatte nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so teilweise diese Wiederholung aus dem Hinspiel hatte, weil wir, ich glaube, 4 von 5 Toren über die rechte Seite hatten und das ja im Hinspiel eigentlich auch schon das große Problem war. Es war ja quasi auch dieselben zwei Spieler, die sich da begegnet sind mit Matriciani und Rehse, und es hat im Hinspiel schon nicht sehr gut geklappt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man fürs Rückspiel einen wirklichen anderen Plan entwickelt hat, wie man diesen Fabian Rehse aufhalten möchte.
Ja, die Nummer 11, wie Marc Wilmots ja gestern sagte, und schon ging die Diskussion los, ob, ob er noch nicht mal wusste, wer Fabian Rehse ist, ob er den Namen nicht wusste, aber das spielt dafür jetzt im Grunde keine Rolle. Du hast vollkommen recht, das war natürlich auffällig. Die Berliner mussten ja im Grunde den Ball nur auf die linke Seite, auf ihre linke Seite schlagen und ab ging die Post. Und das war ja vor dem Spiel, das hat ja vielen Schalker Fans schon Kopfzerbrechen bereitet, als man eben hörte, dass Brandon Soppi nicht würde spielen können. Dann ging es eben um Cedric Brunner oder Henning Matriciani. Und Cedric Brunner fehlte in Berlin, verletzt, war gar nicht im Kader, also konnte es dann nur Matriciani sein, wenn man von Steven van der Sloot mal absieht, den Gerrard zwar immer mitnimmt, aber nicht einsetzt, warum auch immer. Und das ist halt eine Entscheidung, die trifft dann einen Trainer und da muss er dann auch für gerade stehen und es wird jetzt keine zweite Meinung geben, dass diese Entscheidung, Matriciani wieder gegen Rehse spielen zu lassen, dass die komplett in die Hose gegangen ist. Wobei ich jetzt auch mal jetzt keine Lanze für Matriciani brechen möchte, aber ich möchte schon kurz darauf hinweisen, dass Matriciani das Spiel auch nicht alleine verloren hat. Natürlich war er Fabian Rehse komplett unterlegen, das ist überhaupt keine Frage, hat jeder gesehen, da muss man auch keine große Ahnung vom Fußball haben, aber wenn ich beispielsweise sehe, wie sich Ron Schallenberg vor dem ersten Tor austanzen lässt, wenn ich sehe, dass Danny Latza, ich glaube bei den Gegentoren 2 und 3, auch keine gute Figur macht, wenn ich sehe, dass bei Gegentor Nummer 4 Marius Müller und Derry Mörkin sich die Kugel da im Grunde selber irgendwie reinboxen und der Berliner weiß gar nicht, wie er da an den Ball gekommen ist. Und bei Tor Nummer 5, das ich jetzt gar nicht überbewerten will, weil da waren sie, glaube ich, alle schon dann mehr in der Vorwärtsbewegung, wollten noch irgendwas gerade rücken. Und da war ja die ganze rechte Seite, inklusive Torwart Müller, der da auch nicht gut ausgesehen hat. Also natürlich Matriciani keine Chance gegen Rehse, aber da waren auch noch andere mit in der Verlosung.
Finde ich gut, dass du es sagst, weil ich wäre sonst selber drauf gekommen, weil ich finde, er hat, mein Bauchgefühl war auch, ihm hat auch so ein bisschen auch dann einfach die Unterstützung gefehlt auf der Seite, weil es war ja sehr, sehr früh schon sehr absehbar, dass das wieder nicht gut ausgehen würde. Und man hat irgendwie, also mir hat da so ein bisschen diese im Spiel Anpassung von Gerrards gefehlt, zu sagen, okay, dann doppeln wir vielleicht die von uns aus gesehen rechte Seite oder vielleicht, man hätte ja auch theoretisch die beiden Verteidiger tauschen können, dass du Mörken auf rechts und Matriciani auf links stellst. Da hat mir auch so ein bisschen die Anpassung dann im Spiel gefehlt. Ich bin auch auf jeden Fall bei dem zweiten Tor, fand es sehr bezeichnend. Also das Latza, er hätte ja theoretisch, wenn er 2 Schritte rausgerückt wäre, hätte er den Bayer einfach rausschlagen können. Ich frage mich auch so ein bisschen, also ich frage mich wirklich, woran hat der Fehler gelegen? Gab es kein Kommando von hinter ihm? Du hast keinen Rück raus, klär den Ball? Oder hat er instinktiv für sich selber entschieden, okay, ich lasse es, ich rück nicht raus und hat dadurch den Ball in die Mitte kommen lassen? Weil ehrlicherweise, der Ball darf in der Mitte eigentlich nie im Leben ankommen und einen Abnehmer finden.
Ja, völlig richtig. Ich kann dir die Antwort da jetzt natürlich auch nicht geben. Ich vermute, so wie ich es wahrgenommen habe, dass er instinktiv, er hat im Grunde eine Sekunde zu lange überlegt.
Hätte ich ja auch gesagt, eher.
Und hat dann in dem Moment, als er realisiert hat, Mensch, ich kann doch eigentlich, und ich finde, er hätte den Ball nicht noch rausschlagen können. Ich finde, er hätte ihn auch direkt verarbeiten können. Stichwort Gegenangriff, Umschaltspiel oder wie auch immer. Da hätte für Schalke richtig was draus werden können, weil die Berliner waren in dem Moment, glaube ich, auch in der Vorwärtsbewegung. Und in dem Moment, in dem er dann realisiert hat, ich hätte ja jetzt eigentlich rauskommen können, da war es dann auch schon zu spät. Ja. Da war der Drops im Grunde schon gelutscht und dann nahmen die Dinge halt ihren Lauf. Solche Fehler, mentale oder gedankliche Langsamkeit, die wird dann eben in der zweiten Liga bestraft. Und Danny Latza, so leid mir das tut, war ja in Berlin sowohl gedanklich als auch körperlich vom Tempo her nicht auf der Höhe. Ich denke, auch da gibt's eigentlich keine zweite Meinung.
Nee, ich bin da voll bei dir. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, warum man da auch nicht eher reagiert hat. Man hätte ja den Wechsel, den man dann später gemacht hat, dass man Kaminski gebracht hat und Schallenberg einen vorgezogen hat, hätte man eher machen können. Man hätte auch einen Dominik Drexler theoretisch für mein Empfinden eher reinwerfen können. da fehlt mir dann so ein bisschen auch das, was ich meine, es war Marc Wilmots nach Magdeburg gesagt hat, von wegen ja in der ersten Halbzeit wechselt man nicht aus, wo ich mir dann im Nachhinein denke, ihr habt doch nach 20 Minuten schon gesehen gehabt, es funktioniert mal wieder nicht so wirklich, wie ihr euch das vorgestellt habt. Warum nicht einfach mal probieren zu wechseln oder irgendwas quasi zu verändern? Weil mir hat wirklich auch so ein bisschen diese Veränderung im Spiel dann auch so ein bisschen taktisch gefehlt.
Ja, Marc Wilmots sagt, man wechselt in der ersten Halbzeit nicht aus. Karel Gerards hat es aber ja beispielsweise in Düsseldorf gemacht. Da lag Schalke, ich glaube, ziemlich schnell auch
3-0.
3-0 hinten. Und er hat, wie viel hat er ausgewechselt auf einen Schlag?
Ich glaube drei oder vier.
Und ich glaube sogar schon in der 20. oder 25. Minute. Da gab es ja diese Auseinandersetzung auch mit Uwe Jahn, der damit gar nicht einverstanden war. Aber Gerards hat zumindest gezeigt, es geht. Also wenn man will, dann kann man durchaus auch in der ersten Halbzeit schon reagieren. Und in Düsseldorf hat das ja dann auch zu einer gewissen Wende geführt. Sie haben das Spiel zwar dann trotzdem verloren, 3-5. Aber es war dann auch wieder ein etwas anderes Schalke nach den Wechseln. Aber das ist immer so eine Sache. Wir sitzen natürlich ein paar Tage später hier und können schlau schwätzen. Wir wissen jetzt, Schalke hat das Spiel verloren, 5-2. Und Gerards hat, er kann uns mit nichts, was wir jetzt sagen, kann er uns widersprechen. Weil es ist schiefgegangen. Was Schalke da in Berlin gemacht hat, ist schiefgegangen. Auch was Gerards gemacht hat, beziehungsweise was er nicht gemacht hat, wie du sagst, völlig zu Recht. Da kann er sich nicht hinstellen und sagen, nee, ich habe schon recht, ich habe das richtig gemacht. Das hat nicht funktioniert, das muss man festhalten. Aber während des Spiels hat so ein Trainer natürlich dann seine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass Matriciani Rese doch noch irgendwie in den Griff kriegt, dass man dieses ständige Spielen auf die linke Seite, ob man das irgendwie unterbindet. Ich weiß jetzt nicht, welche Gedanken er sich während des Spiels gemacht hat. Er war ja völlig ratlos, hat die Truppe ja auch ziemlich zusammengefaltet, was ja auch verständlich ist. Aber natürlich muss er sich in der Nachbetrachtung, muss er sich den Schuh der Niederlage in Berlin auch selbst anziehen, weil er mit den Personalien Matriciani und Latza, für die es möglicherweise Alternativen gab, schon in der Startaufstellung, hat er nicht richtig gelegen. Du bist natürlich als Trainer dafür verantwortlich, dass du Spieler aufstellst. Du siehst die ganze Woche im Training und du musst ahnen, sind die am Sonntag so weit für die Aufgabe, die ich für sie vorgesehen habe, oder sind sie es nicht? Matriciani und Latza waren es nicht. Bei Matriciani sogar vorhersehbar, weil es in der Hinrunde gegen den gleichen Gegenspieler schon komplett schief gegangen ist. Das muss er auf seine Kappe nehmen. Und er muss auch auf seine Kappe nehmen, dass, wie du völlig richtig sagst, was man von einem Trainer ja auch erwartet, dass er während des Spiels kaum auf diese großen Probleme in der Defensive reagiert hat.
Ja, was sagst du zu den beiden Toren, die Schalke geschossen hat? Also ich schicke jetzt mal eine These voraus und bin gespannt, was du dazu sagst. Für mich waren es beides ziemliche Dusseltore.
Ja, aber drin ist drin. Also Dusseltore, ich meine, die Berliner Tore sind ja auch gefallen, weil Schalke sich zum Teil dusselig angestellt hat. Tore fallen ja immer aus. Es sah ein bisschen komisch aus, wie sich Schalke da durchgewurschtelt hat, aber immerhin haben sie sich durchgewurschtelt und Terodde hat bewiesen, wenn der Ball denn dann im Strafraum irgendwo an der richtigen Stelle landet, dann ist er halt auch mit seinen 36 Jahren immer noch da. Also wir hatten auch in der Aufstiegssaison gab es das ein oder andere Dusseltor, aber die zählen auch. Aber du kannst ja vorne gar nicht so viele Tore schießen, wie du hinten kassierst. Du hast jetzt wieder in den letzten beiden Spielen hast du insgesamt 8 Tore kassiert. Das ist ein Alarmsignal ohne Ende. Und du hast jetzt alles ausprobiert. Schallenberg hinten und Viererkette, Dreierkette, dann Kaminski wieder rein und Schallenberg wieder ein bisschen vorgezogen. Also diese Problematik hat weder Reis noch Gerards bislang in den Griff bekommen.
Ja, klar, natürlich gebe ich dir recht, diese Tore müssen zählen auch, aber ich fand es schon sehr bezeichnend, dass man es wirklich, also es waren ja, das erste war ja individuelle Fehler, haben dieses Spiel halt eigentlich bestimmt, ist auf beiden Seiten. Das erste Tor muss sich der Berliner Torwart definitiv ankreiden lassen. Das zweite Tor, gut, das ist auch ein bisschen glücklich, dass der Rodde der Ball halt dann vor die Füße fällt und er den dann reinmachen kann. Und auf unserer Seite haben wir es ja eigentlich schon mehr oder minder relativ gut aufgedröselt, wer da wie wo irgendwie seinen Schuh mit drin hatte. Dennoch hat es mich für Simon Terodde irgendwo, auch wenn er sich da nicht drüber freuen kann, gefreut, dass er zwei Tore mal wieder gemacht hat, dass er gezeigt hat, wenn, wie du schon sagst, wenn der Ball da liegt, wo er liegen muss im 16er, dann steht er halt da und kann den Ball immer noch reinmachen. Was ich mich jetzt so frage ist, oder was ich jetzt, wo ich deine Einschätzung gerne mal zu hören würde, ist, jetzt hat mit Marius Müller ja quasi zweimal jemand, ich nenne es jetzt mal gepatzt, in Anführungsstrichen, wobei man wahrscheinlich auch sagen kann, dass man es ohne Anführungsstriche sagen kann, der ja eigentlich immer noch so ein bisschen der sichere Rückhalt hinten war. Hast du irgendwie, glaubst du, lässt sich jetzt anstecken davon oder es war jetzt einfach mal Ausnahme? Ich meine, du siehst ihn wahrscheinlich häufiger als ich im Training und so.
Ja, das fehlte gerade noch. Wenn jetzt der Torwart, der ja eigentlich der große Stabilisator war, eine konstante Größe, wenn der jetzt auch noch die große Flatter kriegt, dann hat Schalke aber wirklich, wirklich ein großes Problem. Ich will es nicht hoffen, ich kann es nicht einschätzen. Im Training kannst du das immer schlecht vergleichen mit der Spielsituation. Im Training machen die eigentlich alle einen guten Eindruck. Das sind ja auch Torhüter, die können ja auch was. Auch ein Ralf Herrmann, du spielst nicht in der zweiten Liga beim FC Schalke 04, wenn du eine völlige Pfeife bist. Also das wollen wir schon mal feststellen. Ich hoffe nicht, dass Müller die Flatter kriegt. Er war schon, Norbert Nigbo ist ja noch ein Begriff, Schalkes Jahrhunderttorwart. Mit dem habe ich nach dem Paderborn-Spiel gesprochen. Da hat er auch schon gesagt, naja, also den Elfmeter, man sagt immer Torwart, Elfmeter ist Glück oder wie auch immer, aber er sagt, eigentlich muss er den Elfmeter halten. Der Paderborner Spieler bricht sich fast die Beine beim Anlauf und bringt dann so ein Krümmelding drauf. Den muss er, auch wenn es ein Elfmeter war, den muss er halten. Und auch beim ersten Tor sagt er eigentlich auch, der steht falsch, der Müller, der muss einen halben Schritt zur Seite machen, dann hat er den Ball. Das war ein sehr schönes Tor, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Ich bin da, also beim ersten Tor bin ich jetzt nicht ganz der Meinung vom Norbert, aber man sollte dem auch nicht widersprechen. Der weiß ja, wovon er redet. Der hat fast 500 Bundesligaspiele für Schalke gemacht. Also ich will es jetzt nicht hoffen, dass jetzt auch noch eine Torwart-Diskussion dazukommt. Das wäre natürlich verheerend, denn dann würdest du oder dann müsstest du vielleicht jetzt dann sogar nochmal wechseln. Stellst möglicherweise einen Ralf Herrmann rein, der auch durch den ganzen Saisonverlauf jetzt wahrscheinlich nicht das stabilste Nervenkostüm haben wird. Und dann hast du da hinten auch noch eine Baustelle auf einmal wieder, die du eigentlich ja glaubtest, zumindest jetzt bis zum Saisonende geschlossen zu haben. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich habe mir die Frage aber natürlich auch gestellt, ob Müller jetzt auch noch anfängt, die Nerven zu verlieren. Und das wäre natürlich fatal. Aber wollen wir es mal nicht hoffen. Ich glaube nicht, dass Gerards jetzt, dass er jetzt schon für das Karlsruhe-Spiel reagiert.
Das kann ich mir auch noch nicht vorstellen, weil es war jetzt wirklich das erste Mal eigentlich, wo du extrem gesehen hast, dass du Müller das ankreiden musst oder dass du ihm Tore ankreiden kannst. Jetzt ist hier das Licht ausgegangen, das kennen wir ja schon. Aber gut, wir müssen uns ein wenig bewegen, glaube ich, mehr, dann geht das auch wieder an. Aber,
das ist ja ein Bewegungsmelder.
Ja, das ist ein Bewegungsmelder. Aber wollen wir es mal nicht hoffen, dass Marius Müller jetzt auch noch anfängt, quasi ja so sich in diese Fehlerkette dann irgendwo einzureihen, weil, wie du schon sagst, ich glaube, das wäre extrem fatal, wenn wir da jetzt auch noch in...
Leute, die Fehler machen, hat Schalke genug. Da muss jetzt nicht der Torwart auch noch dazukommen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
Großartig.
ich weiß nicht, willst du noch irgendwas Positives hervorheben? Hast du noch irgendwas, was dir vielleicht irgendwo doch noch ganz gut gefallen hat, außer zwei Tore von Simon Terodde?
Naja, wenn man noch was Positives unbedingt sehen will, dann das ist aber Selbstverständlichkeit, dass sie auch nach dem 4-2, dass sie noch irgendwas versucht haben. Wenn ich dann sehe, so ein Keke Topf, wenn der reinkommt, das ist dann schon einer, der macht noch so ein bisschen Betrieb. Also du merkst den Jungs zumindest an, dass sie sich mit der Niederlage nicht anfreunden können oder wollen. Aber dieser Eindruck oder dieser Zustand kommt meistens dann erst, wenn es schon zu spät ist. Und Da kannst du nur ganz wenig dann so im Saisonverlauf korrigieren. Das ist einmal geglückt gegen Magdeburg zu Hause, wo sie schon zurücklagen, wo sie das Spiel noch gedreht haben. Aber das gelingt dir nicht allzu oft. Du verlierst die Spiele eigentlich schon viel zu früh. Aber das würde mir jetzt noch positiv einfallen. Dann natürlich das Comeback von Hassan Ouedraogo, den ich gerne im Saisonendspurt häufiger sehen würde, wenn er denn richtig fit ist. Ich kann das nicht beurteilen. Jetzt sind halt nach dem Berlin-Spiel und vor dem Karlsruhe-Spiel sind 2 Wochen Zeit. Ich hoffe, dass er die Zeit jetzt nutzt, um richtig auf Betriebstemperatur zu kommen, weil ich glaube, dann kann er im Saisonendspurt für Schalke doch so ein Spieler sein, der irgendwo dann auch den Unterschied macht.
Ja, ich glaube auch, dass er durchaus im Mittelfeld auch nochmal ein bisschen mehr Leben auch der Mannschaft einhauchen könnte. Ja. Alleine auch, weil er so ein bisschen ja auch diese Kreativität, die teilweise auch in den Angriffen fehlt, ja durchaus in Veranlagung auf jeden Fall mitbringt. Ja, ich weiß nicht, sollen wir auf das eigentlich Positive in dem Sinne zu sprechen kommen, was du gestern dir angeschaut oder angehört hast? Nämlich die Schalker Finanzen für das letzte Geschäftsjahr 2023?
Ja, können wir sehr gerne machen. Wir zeichnen jetzt hier gerade am Dienstag auf, das können wir dazu sagen. Und am Montag war quasi der große Finanztag des FC Schalke 04. Da hat Christina Rühl-Hamers, die Finanzchefin, die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Die wurden dann ja auch veröffentlicht. Und abends gab es dann noch eine Veranstaltung, die nennt sich Mitgeredet. Und da können Schalker Mitglieder, die Leute aus der Chefetage, die können denen Fragen stellen. Und gestern war dann Christina Rühl-Hamers zu Gast, die dann eben auch natürlich zu den Geschäftszahlen und zur allgemeinen Schalker Finanzsituation Stellung genommen hat, die ja, du hast gesagt, positiv. Es ist in dem Sinne positiv, dass das Jahr 2023 positiv war. Aber die allgemeine Lage, die korrespondiert natürlich mit der sportlichen Situation. Die ist natürlich alles andere als positiv, vor allem wenn man in die Zukunft schaut.
Ja, definitiv. Es war jetzt auch vor allen Dingen bezogen auf das letzte Geschäftsjahr. Deswegen, das war ja mal ein positives Jahr. Ich glaube, knappe 7 Millionen Euro waren es, die man positiv erwirtschaftet hat im vergangenen Jahr. Wobei man da ja auch immer sagen muss, wir haben, da fällt ja auch noch eine Halbserie Bundesliga mit rein. Das kann dann ja für dieses Jahr auch schon wieder etwas anders aussehen, weil man dann ja wieder 2 komplette Halbserien wahrscheinlich zweite Liga haben wird, beziehungsweise hoffen wir immer zweite Liga haben wird. Wie hat sie denn so an, also wie hat Christina Rühl-Hamers denn auf dich an sich gewirkt, als sie quasi diesen Geschäftsbericht mehr oder minder dann vorgestellt hat? Sie hat ja auch ein bisschen was dazu erzählt und
sie wirkt ja immer sehr, sehr, sehr sachlich und wenn sie ihre Position vertritt, auch sehr kämpferisch. Und sie hat halt ihre Vorstellungen, ihre Richtlinien, nach denen sie in finanzieller Hinsicht operiert und sie stellt das Positive heraus und das ist in der Tat der erwirtschaftete Gewinn im Geschäftsjahr 2023. Ich betone immer dieses Geschäftsjahr so, weil das ist, wie du schon sagst, immer so ein bisschen irritierend. Da geht es eben um das Kalenderjahr. Und das sind eben dann einmal die Rückrunde der alten Saison und die Hinrunde der neuen Saison. Und das heißt für 2023, dass die Rückrunde erste Liga dann noch drin ist und Hinrunde zweite Liga. Das wird sich in Zukunft ändern. Schalke wird diese Zahlen jetzt nach den Saisons sozusagen ermitteln, publizieren. Das ist dann von der Vergleichbarkeit so ein bisschen einfacher, so ein bisschen transparenter, weil man kommt dann schon immer so ein bisschen durcheinander, weil man im Grunde, wenn man in unterschiedlichen Ligen spielt, muss man das dann schon immer so ein bisschen anders bewerten. Und das heißt dann für 2023, dass Schalke eben einen Gewinn in Höhe von ca. 7 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Wenn du dir aber anguckst, dass der Halbjahresgewinn, der lag bei ca. 9 Millionen Euro. Das heißt, dass sie im zweiten Halbjahr, zweite Liga, schon wieder einen Verlust geschrieben haben. Wie sowieso die zweite Liga für Schalke im Grunde ein Verlustgeschäft ist, Weil Stichwort alleine TV-Einnahmen, die brechen da sowas von ein. Das sind schon wirklich richtig große Summen. Und es wird nicht besser, weil durch die Platzierung im Moment, Platz 14, verliert Schalke auch viel an den einkalkulierten Fernsehgeldern. Ich glaube, Schalke hatte ungefähr so mit Platz 4 in der zweiten Liga kalkuliert. Und dann fehlen dir, glaube ich, alleine deshalb schon ungefähr 5 Millionen Euro. Und da kommt so einiges zusammen. Und Frau Gülhamers stellt das immer alles sehr realistisch und auch sehr transparent dar. Und man kann ihr da schon einigermaßen folgen, wenn sie sagt, wir sind im Plan. Das ist die gute Nachricht, das ist also das Positive. Man hat das negative Eigenkapital, was wichtig ist, weil die DFL das auch so fordert, weiter reduziert oder überhaupt jetzt erstmals wieder reduziert. Und man hat Verbindlichkeiten weiter abgebaut. Alles in relativ kleinen Schritten. Du kriegst den großen Wurf, kriegst du in der zweiten Liga nicht hin. Also darauf muss man sich einstellen. Das große Aber ist natürlich, dass Schalke, wie schon gesagt, in der zweiten Liga Probleme haben wird, richtig aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen. Du musst laut DFL-Vorgabe auch jetzt wieder einen Gewinn erwirtschaften. Du musst das negative Eigenkapital weiter reduzieren.
5% sind es, meine ich, ne?
5%, genau. Das heißt, Schalke muss allein, um diese Auflage zu erfüllen, einen Gewinn in Höhe von ca. 5 Millionen Euro erwirtschaften, weil das negative Eigenkapital ungefähr bei 100 Millionen Euro liegt. Das ist schon mal ein Brett in der zweiten Liga, 5 Millionen Euro, ohne die sportliche Substanz zu schwächen. Was natürlich auch verheerend wäre, wenn du Geld aus dem Lizenzspieler-Etat dafür dann rausziehst. Die Alternative wäre, und die finde ich eigentlich ganz spannend, und ich weiß, die wird auch diskutiert, dass du einfach diesen 3-Punkte-Abzug der DFL, dass du den in Kauf nimmst. Dass du sagst, wir pfeifen auf die Strafe der DFL, weil die ist wohl immer gleich hoch. Ganz egal, ob du das Ziel um 10 Millionen verfehlst oder um 10 Euro. Du kriegst 3 Punkte Abzug. Und jetzt könnte man ja sagen, naja gut, aber dann pfeifen wir auf Reduzierung des negativen Eigenkapitals, sondern wir investieren das Geld lieber dann doch in die Mannschaft und haben eine relative Garantie oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir sportlich so nach oben kommen, dass uns die 3 Punkte nicht besonders wehtun. Das macht Frau Gülhamers aber nicht mit. Da ist sie sehr konservativ, sehr vorsichtig. Ich denke auch, das ist auch ihre Philosophie und das gilt es zu respektieren. Und das ist auch so abgesprochen, denke ich, mit Vorstand und Aufsichtsrat. So, also muss sich Schalke gewaltig strecken, um in der zweiten Liga all diese Vorgaben zu erfüllen. Und das Horrorszenario wäre natürlich tatsächlich, wenn Schalke in die dritte Liga absteigen sollte, dann wird's richtig heftig.
Ja, erstmal für die Leute, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, hier hat gerade jemand angefangen zu bohren. Deswegen, wenn ihr ein Bohrgeräusch im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass hier jemand arbeitet und bohrt.
Ist aber kein Zahnarzt, ne?
Der
im Hause sitzt.
Nee, das ist kein Zahnarzt. Ich kann dir tatsächlich nicht mal genau sagen, woran sie hier bohren, aber es scheint anscheinend gebohrt und gebaut zu werden. Ja, du hast es schon gesagt, man braucht 5%, die man die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital wieder runtersenkt. 5 Millionen Euro Gewinn in der zweiten Liga, ziemlich schwierig. Und sagen wir mal, wenn man jetzt, was ich jetzt nicht wirklich hoffe und auch nicht prophezeien möchte, wenn man jetzt nächstes Jahr wieder in einem Szenario wie diese Saison im sportlichen Sinne landen würde, wären diese 3 Punkte Punktabzug, wenn man das Ziel nicht erreichen würde, ja auch wieder extrem fatal. Also wenn du dir jetzt vorstellst, Schalke hätte 3 Punkte weniger, wäre man auf Platz 17 und wäre damit noch tiefer drin, als man jetzt sowieso schon eigentlich wäre oder ist, besser gesagt. Dann deswegen sollte man, finde ich, das auf der einen Seite gar nicht so schlecht, dass Frau Rühlhamers erstmal sagt, man sollte darauf zumindest versuchen, darauf hinzuarbeiten. Und im Notfall kannst du ja wahrscheinlich im sportlichen Jahr, wenn du das ein bisschen absehen kannst, wahrscheinlich dann immer noch sagen, okay, die 3 Punkte können wir uns erlauben oder wir können sie uns halt nicht erlauben.
Nein, völlig, völlig richtig. Ich bin auch kein Verfechter dieser Theorie, dass man sagt, also ich will da jetzt nicht Werbung für machen, dass ich sage, die sollen doch lieber noch einen Superstar holen und dann ist egal, ob du 3 Punkte Abzug kriegst. Ich wollte nur, Ich wollte nur sagen, dass es diese Option gibt. Also du könntest das machen, wenn du wirklich so viel Vertrauen dann in deine Investition hättest. Schalke wird es nicht machen nach Lage der Dinge, zumal, und das ist ja auch das Interessante und das, was hier oft gesagt wird, Frau Gülhamer sagt, das hat sie gestern bei mitgeredet, sehr kämpferisch gesagt, weil sie dann auch wieder gefragt wurde, sparen Sie Schalke kaputt? Frau Rühl-Hamers, da ist sie dann auch schon, also da wird sie dann zu so einer kleinen Finanzlöwin, die ihre Politik dann verteidigt, und sie sagt, also Freunde, 11 der 13 Vereine, die in der zweiten Liga über uns stehen, die wären froh, wenn die unseren Etat hätten. Die Botschaft dahinter ist klar, sie sagt, das Budget, der Etat, den wir zur Verfügung stellen, der ist groß genug, der gehört zu den Top 3 in der zweiten Liga. Aber ihr macht zu wenig daraus, ihr sportlich Verantwortliche. Frau Rühl-Hamers kauft ja keine Spieler ein und verkauft keine Spieler. Die schießt auch keine Tore oder schießt daneben oder macht die Abwehrfehler. Sondern sie stellt ein Budget zur Verfügung. Das ist anerkannt für die zweite Liga. Offensichtlich ein gutes Budget, liegt ungefähr auf dem Niveau vom HSV und von Hertha BSC. Das sind also die beiden Clubs, die da so in einer Liga mit Schalke spielen. So, aber du stehst halt auf Tabellenplatz 14. Das heißt, das korrespondiert nicht miteinander, aber das ist ja nicht ihr Problem. Und dann sagt sie natürlich, so, und wenn ich jetzt noch, wenn wir jetzt noch 2-3 Millionen geben und nehmen die 3 Punkte Abzug in Kauf, dann haben wir ja auch noch nicht die Garantie, dass wir höher rutschen. Also sie sagt klipp und klar, und das ist ja auch verständlich und wahrscheinlich auch richtig, es muss einfach aus den Mitteln, die wir zur Verfügung stellen, muss mehr herausgeholt werden. Ganz klare Ansage an Peter Knebel, an André Hechelmann, die da ja in der Kaderplanung, Zusammenstellung offenbar nicht das glücklichste Händchen hatten. Auch an die Trainer, die aus diesem Kader aus meiner Sicht zu wenig machen. Ich halte den Kader nicht für so schlecht, wie er steht.
Ja.
Aber da zieht sich Frau Rühl-Hamers im Grunde raus und auch völlig korrekt. Und sie sagt, die haben doch die Mittel gekriegt, aber sie müssen das Optimum da herausholen, und das passiert nicht.
Ja, knappe 20 Millionen, sagt man oder hört man, soll der Etat schwer sein, genau, die Schalker Profimannschaft zur Verfügung bekommen hat. Und natürlich gebe ich dir da vollkommen recht, wenn du dir den Kader auf dem Papier anguckst und jetzt mal die Tabellensituation ausblenden würdest und irgendwelche Leute fragen würdest, was glaubt ihr, wo landet dieser Kader am Ende? Ich glaube, du würdest sehr wenige Leute treffen, die sagen, ja, irgendwo im unteren Ende der Tabelle. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass man da sind halt dann auch irgendwann die Verantwortlichen für den sportlichen Bereich dann in der Verantwortung. Also für die kommende Saison wahrscheinlich dann in erster Linie Marc Wilmots, der sich dann darum kümmern muss, quasi einen Kader zusammenzustellen, der dann halt dieses Ziel Wiederaufstieg, das man ja vor dieser Saison formuliert hat, ich bin mal gespannt, was man vor der nächsten Saison sagen wird, wo man sich sieht, dann irgendwo auch realisieren muss oder realisieren soll.
Wer auch immer es sein wird, Schalke muss es einfach wieder gelingen, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, eine Mannschaft zu formen, die, das klingt jetzt alles so banal, aber es ist eben in den letzten Jahren nicht passiert, eine Mannschaft zu formen, die Saisonziele wieder erfüllen kann, die jetzt für die zweite Liga, die eine Aufstiegsmannschaft ist oder zumindest ein Aufstiegsaspirant ist. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, jede Saison bis auf die Aufstiegssaison, und da war es ja auch schon schwierig genug, denk an den Ritt, den in den letzten 8 Spielen, ja, gemacht haben. Sonst die standen ja sonst, das war ja auch jetzt keine logische Aufstiegsmannschaft, sondern das war ja einfach ein Zusammenspiel von Büskens, Zuschauern, Ergebnissen der Konkurrenz und ein irres Finale, das Schalke dann doch in die erste Liga transportierte. Aber denk an die letzten Jahre zurück. Im Grunde seit 2017, seit 2018 hat Schalke bis auf dieses eine Jahr eigentlich immer alle Saisonziele verfehlt.
Ja.
haben aber trotzdem immer richtig viel Geld reingesteckt. Und das summiert sich alles. Und dann kam Corona dazu, dann kam der Abstieg, der erste Abstieg aus der Bundesliga dazu. Das waren alles Brandbeschleuniger. Da hat sich der Verein bis heute überhaupt nicht von erholt. Und es muss jetzt einfach mal jemand kommen, wer auch immer das sein mag. So wie damals, ich sage den Namen nicht, weil ich in der Vergangenheit lebe, sondern weil man ja viele Dinge, die gut gemacht wurden, vielleicht auch mal transportieren kann. So wie Rudi Assauer damals die Eurofighter zusammengestellt hat. Die haben damals auch nicht viel mehr Geld gehabt. Aber da steckte ein Plan hinter, da steckte eine Fantasie hinter. Die haben Jungs geholt, die, wo Assauer und seine Mitstreiter genau wussten, das kann passen. Wir stellen jetzt hier einfach eine Mannschaft zusammen. Wir holen nicht 5 oder 6 oder 6 oder 7 neue Spieler, sondern wir bilden richtig eine Mannschaft. Und das ist damals geglückt. Und so ein Wurf, den braucht Schalke im Grunde unbedingt wieder, weil sonst bleibst du in dieser Spirale, sonst bleibst du in diesem Kreislauf drin, dass du vielleicht, jetzt ja sogar im Idealfall, du bleibst Zweitligist, aber so richtig nach oben kommst du auch nicht. Und zweite Liga ist für Schalke zumindest für Schalke in der jetzigen Form, in der jetzigen Struktur, kein vernünftiges Zukunftsmodell.
Ja, dafür ist der Verein auch einfach zu groß tatsächlich und auch nicht nur in der Strahlkraft, sondern auch von der Mannstärke oder halt Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die da in der Geschäftsstelle und so weiter und so fort dann tätig sind. Ich würde an dem Punkt, wo du gesagt hast, man braucht eine Mannschaft, die man quasi in so einem Wurf zusammenstellt, nochmal einhaken. Glaubst du denn, dass es dadurch, dass wir ja auch in dieser Saison mal wieder extrem viele personelle Wechsel in der Führungsetage haben, überleg mal, wir haben die beiden, die den Kader geplant haben, sind beide nicht mehr da. Wir haben jetzt einen neuen Sportdirektor mit Marc Wilmots im Winter geholt. Du hast jetzt den zweiten Trainer in dieser Saison, der ja auch schon zumindest teilweise, wenn man sich so die Fans anhört, auch nicht mehr der ist, der die Bank oder den Rücken hinter sich noch wirklich groß hat. Ist das möglich quasi überhaupt, wenn du diese ganzen personellen Wechsel bedenkst, dass man sowas wie so einen Glückswurf dann überhaupt rausbringen kann?
Also mit Glückswurf meine ich jetzt nicht auf einmal.
Yeah, das ist mir klar.
Sondern einfach Stück für Stück eine Mannschaft zu formieren, die immer besser wird, die immer stärker wird. Bei Karel Gerards möchte ich übrigens ein bisschen widersprechen. Ich glaube, der hat trotzdem bei vielen Fans hat er immer noch einen Stein im Brett. Und ich würde den auch nicht zu früh abschreiben. Also denk dran, vor 2 Wochen nach dem St. Pauli-Spiel haben wir ihn alle noch gefeiert für seine geniale Taktik. Also da bin ich so ein bisschen. Ich habe zwar gesagt, er muss das in Berlin auch auf seine Kappe nehmen, ganz klar, aber das heißt für mich nicht, dass ich jetzt sage, der Trainer muss weg. Also ich würde da würde ich jetzt noch nicht so wild mit den Flügeln schlagen. Ob das gelingen kann? Es kann manchmal alles ganz schnell gehen. Nimm einfach mal das Beispiel VfB Stuttgart. Denk mal ein Jahr zurück. Wir haben jetzt März und im März 23. Da war Stuttgart ungefähr auf Augenhöhe noch mit Schalke. Da haben die, glaube ich, gerade Bruno Labbadia als Trainer gehabt oder haben ihn gerade entlassen zum jetzigen Zeitpunkt. Die waren im Grunde fertig mit Schönschreiben. Die waren genauso Abstiegskandidat wie Schalke auch. Sind dann drin geblieben, weil sie einen Trainer geholt haben, der zu dem Zeitpunkt offenbar genau der richtige Mann für den VfB war, Sebastian Hoeneß. Und guck dir jetzt mal die unterschiedliche Entwicklung der beiden Clubs an. Guck dir mal an, wo die stehen und guck dir an, wo Schalke steht. Was ich damit sagen will, es kann funktionieren. Es kann auch manchmal alles ganz, ganz schnell gehen. Und Stuttgart hat auch wichtige Spieler verloren sogar noch. Die haben diesen Sosa abgegeben, die hatten Mascherano ist weggegangen, Endo ist weggegangen. Das waren, glaube ich, drei Leistungsträger auch bei denen. Trotzdem haben die das kompensiert und guck dir an, was die für einen Fußball spielen, wo die stehen. Die sind mittlerweile Champions League-Kandidat. Die spielen darüber hinaus auch noch einen richtig schönen Fußball, das muss man auch anerkennen. Ich weiß nicht, ob das auf Schalke funktioniert und Stuttgart ist im Übrigen auch kein Club, wo alles immer friedlich abläuft. Die haben ja jetzt sogar Querelen da im Vorstand und Aufsichtsrat, so ganz blicke ich da nicht durch, aber da scheppert es ja auch gewaltig, obwohl sie erfolgreich sind. Also wenn man dann immer sagt, das kann bei einem Verein wie Schalke nicht funktionieren, weil da zu viel Unruhe ist. Also es gibt immer auch Gegenbeispiele. Und ich wünsche mir einfach mal für Schalke, dass Schalke selber mal so ein Gegenbeispiel ist. Aber da musst du natürlich Du musst einfach dann die richtigen Leute dann auch mal irgendwann holen. Du kannst aber vorher immer nie sagen, ob das die richtigen sind. Als Heidel damals kam, haben auch viele erstmal gejubelt und gesagt, Mensch, der hat in Mainz super Arbeit gemacht, warum soll das in Schalke nicht machen? Es muss immer passen. Und da hat Schalke seit Jahren Probleme, die passenden, die richtigen Leute zu finden.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es unmöglich ist auf Schalke. Wie du schon sagst, in Stuttgart funktioniert es auch und in Stuttgart brennt auch der Baum aktuell. Nur ich glaube, es ist bei solchen Vereinen immer noch irgendwie immer etwas, vielleicht ein minimales Prozentchen schwerer, als wenn du ein Umfeld hast, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist und gesünder wachsen kann. Ich denke auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, du willst die Flügel bei Gerardsson noch nicht zu schnell schlagen. Ich würde auch noch nicht sagen, dass man ihn jetzt rausnehmen sollte, feuern sollte, ersetzen sollte. Soweit bin ich nicht. Ich bin bei dir. Er muss sich den Schuh jetzt anziehen für das Berlin-Spiel. Er hat natürlich auf seiner Vita hat er natürlich dieses Spiel gegen Pauli, wo er wirklich Fabian Hürzeler komplett ausgecoacht hat. Aber er muss, finde ich, die richtigen Schlüsse jetzt aus dem ziehen, was wir da am Sonntag gesehen haben und auch was man jetzt in Zukunft quasi umsetzen möchte, weil wenn man sich anguckt, Karlsruhe hat sehr, sehr hoch gewonnen gegen Magdeburg. Die werden also durchaus auch mit einer gewissen Brust nach Gelsenkirchen fahren. Auch wenn man natürlich aus Schalker Sicht sagen kann, gut, dann hat man wieder diese Atmosphäre zu Hause, die ja irgendwie dann doch aus den Spielern noch so ein bisschen diese beflügelnde Kraft rausgeholt hat in den letzten zwei Heimspielen, beziehungsweise generell in den Heimspielen in dieser Saison. Ich glaube, das wird ein heißer Tanz. Aber lass uns, bevor wir vielleicht noch ganz, ganz kurz auf Karlsruhe kommen, gucken, am morgigen Mittwoch, du hast ja schon gesagt, wir nehmen am Dienstag auf, hat Schalke ja ein Testspiel organisiert gegen Gütersloh. Ich meine, das war auf Initiativen von einem Sponsor von Schalke, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich gucke gerade mal nach, Gütersloh spielt ja in der Regionalliga, die sind 12. aktuell und 3 Punkte hinter unser U23. Würdest du jetzt sagen, man sollte den Leuten, die jetzt am Sonntag gespielt haben und nicht auf Länderspielreise gegangen sind, sind ja 5 Schalker auch jetzt weg, die Chance geben zu spielen? Oder meinst du, man sollte eher die jungen Leute, die jetzt vielleicht öfter mal im Training dabei waren, wie ein Kaparos, wie ein Van der Sloot, reinwerfen und schauen, wer von denen sich vielleicht anbietet, um dann vielleicht im weitesten Gedanken für Karlsruhe eine Option zu sein?
Also grundsätzlich nur Leute spielen lassen, die 1000%ig fit sind, weil wenn in so einem Spiel irgendwas, wenn dir da einer wegbricht, dann wäre es fatal. Ich bewerte solche Spiele grundsätzlich nicht über. Kaparos, Van der Sloot hat er ja im Grunde jetzt oft genug gesehen. Er hat die ja oft genug eingesetzt und sieht die im Training. Also er weiß ja, was die können und was die nicht können. Und ich weiß nicht, wenn jetzt ein Kaparos morgen ganz Gütersloh zusammenschießt, ob das ein Maßstab wäre, dass er dann gegen Karlsruhe spielen muss. Also ich würde vielleicht in Ouedraogo langsam wieder jetzt nochmal wieder vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit geben, dass der ins Laufen und idealerweise auch ins Rollen kommt. Und ansonsten bleiben ja auch gar nicht so viele Spieler über, die er einsetzen kann. Sind ja doch ein paar auf Länderspielreise. Ein paar sind auch verletzt. Brandon Soppi ist auch ein ganz spannendes Thema. Wir wissen noch nicht, was er jetzt für eine Verletzung hat. Er soll ja am, wie gesagt, wir haben jetzt heute Dienstag, am Dienstag soll er nochmal untersucht werden. Und das ist auch so eine Geschichte. Der ist jetzt eine Woche raus und nach einer Woche stellen sie jetzt fest, dass er nochmal untersucht werden soll und jetzt will ich nichts beschreien und ich gönne es dem Jungen auch nicht und Schalke auch nicht, aber das hat dann in der Vergangenheit solche Untersuchungen, die haben dann schon zu üblen Ergebnissen und zu langen Ausfallzeiten geführt. Ich will es jetzt aber mal nicht hoffen. Also insofern, Gerard soll jetzt auch keine Strafarbeit in Gütersloh verteilen, nach dem Motto, so den Matriciani lasse ich jetzt nochmal 90 Minuten spielen, damit er mir mal zeigt, dass er es auch besser kann. Also da muss, also ich bin jetzt skeptisch, wenn ich das Wort Belastungssteuerung höre, aber für so ein Spiel würde ich dann schon sehen, dass das ist nicht mehr als eine Bewegungstherapie. So ein Freundschaftsspiel ist ja auch, glaube ich, morgen die einzige Einheit, die Jungs haben. Ich glaube, Training an sich steht am Mittwoch auch gar nicht auf dem Programm.
Ja, ich glaube, er ist am Donnerstag müsste wieder trainiert werden. Ja, also klar, ich bin auch keiner, der jetzt schreien sollte von wegen, ja, jetzt lass alle, die in Berlin nicht gut aussahen, nochmal 90 Minuten über den Platz fegen. Aber ich denke schon, dass man dieses Spiel vielleicht zumindest aus taktischer Sicht durchaus in gewisser Weise ernst nehmen sollte, weil man ja schon dann in einem Freundschaftsspiel nochmal das ein oder andere testen und ausprobieren kann. Und vielleicht auch, ja, vielleicht nicht unbedingt sollte, also jetzt nicht, ich schreie jetzt nicht davon, dass man wieder was ganz Neues installieren sollte, aber dass man vielleicht von den Sachen, die man jetzt probiert hat, nochmal guckt, dass man das vielleicht minimal dann anpasst, verbessert und da vielleicht noch einen Plan für die nächsten Aufgaben sich quasi zusammenstellt.
Ja, aber sei mir nicht böse. Also sie haben taktisch, glaube ich, alles durch.
Ja, es ist sehr viel, was sie durch haben.
Sie haben alles ausprobiert und du kannst, glaube ich, wenn du so in Zweikämpfe gehst, wie sie das zum Teil in Berlin gemacht haben, wie sie das in Magdeburg gemacht haben, dann kann, glaube ich, keine Taktik der Welt kann dir helfen. Also du, was du vielleicht in so einem Spiel, aber das machst du dann ja in so einem Testspiel, Freundschaftsspiel ja auch nicht, dass du einfach eine Zweikampfhärte dir mal aneignest. Guck dir den Legenden-Talk an. Ich glaube, der René hat ihn noch gemacht mit Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, einer von den beiden. Die sagen dann, du kannst so einen Rehse auch nicht, du kannst den nicht einfach da durchlaufen lassen. Du musst dann einfach auch mal einen Foul ziehen.
Ja.
Das ist Profifußball. Wir reden hier nicht über irgendein Benefitspiel, über ein Freundschaftsspiel, sondern wir reden über Profifußball, über bezahlten Fußball. Das machen die hauptberuflich und da gehört das dann einfach auch mal dazu. Keiner spricht davon, jemandem die Knochen kaputt zu treten, aber einfach auch ein bisschen schmutziger werden. Das beherrscht Schalke aus meiner Sicht auch nicht, aber da ist so ein Test in Gütersloh jetzt auch nicht der richtige Anlass. Da sollten sie dann schon auch in einem Pflichtspiel praktizieren.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, in einem Freundschaftsspiel, jetzt sollte man extra auf die Knochen gehen, weil im Endeffekt ist so ein Spiel ja dafür da, dass die Leute eigentlich Spielpraxis sammeln und nicht, dass da nachher drei Leute verletzt vom Platz getragen werden sollen. Ja, ich vermute auch, wie du schon angedeutet hast, wahrscheinlich ist die Schalker Taktik einfach auch ausgeschöpft, beziehungsweise die Vielfalt ist auch einfach ausgeschöpft und es sitzt nicht mehr drin. Und das Problem ist halt, wo willst du dir diese Zweikampfhärte, wie du schon sagst, außerhalb von Ligaspielen aneignen? Im Training kannst du ja auch nicht wie wild die Leute umtreten, weil du schadest dir ja im Endeffekt damit eigentlich auch nur selber, wenn du jetzt drei weitere Verletzte dir auf die Bank oder auf die Liste quasi draufschreiben lässt. Das wird interessant morgen, auch wenn man das wahrscheinlich nicht überbewerten sollte, was da morgen passiert. Ich bin trotzdem gespannt, wer wie wo irgendwie seine Einsatzzeiten bekommt. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass man in Assan seine Spielzeit gibt, einfach damit er nochmal wieder ein bisschen die Praxis sammeln kann. Und ansonsten schauen wir mal, wer man da wie wo, in welcher Position und wie eingesetzt sehen wird.
Leo Greimel könnte ein Kandidat sein für so ein Spiel, der ja auch Innenverteidiger ist, der ja sicherlich auch eine Alternative dann sein könnte. Aber auch da sollte man dann, selbst wenn er dann irgendwann mal jetzt in der zweiten Liga noch zum Einsatz kommt, sollte man wahrscheinlich erstmal nicht zu viel erwarten. Wenn du guckst, wie lange der weg war, der hat sich direkt im letzten Testspiel, glaube ich, gegen Twente war es, verletzt, Kreuzbandriss, der zweite. Da musst du schon richtig pusten, um dann wieder richtig bei 100% zu sein. Wobei ich es ihm gönnen würde, ist ein ganz sympathischer Junge.
Ich würde es ihm auch gönnen, alleine ja auch, weil er noch so ein ziemlich so sehr unbeschriebenes Blatt auf Schalke ist. Ich glaube, er kam in der ersten Liga ein paar Mal zu kurz einsetzen, mehr oder minder, aber er hat ja jetzt auch noch nicht die Riesenspielpraxis auf Schalke gesammelt und könnte da ja vielleicht dann ja auch nochmal einer sein, der so ein bisschen abseits des Trubels, also klar, er wird mitkriegen, was aktuell passiert, er wird ja auch mitkriegen, was in der Mannschaft passiert, er ist ja trotzdem dabei, aber er hat halt diese Erfahrung auf dem Spielfeld vielleicht noch nicht unbedingt gemacht in dieser Saison, der dann vielleicht nochmal irgendwie eine Energie, das würde ich mir zumindest hoffen, vielleicht nochmal so eine Energie reinbringen könnte.
Der trainiert ja auch schon wieder voll mit, der macht ja das gesamte Programm mit und da wissen wir ja eigentlich alle noch gar nicht so richtig, was kann der und was kann der nicht. Du musst dir vorstellen, wie lange ist der hier? Ist der jetzt im zweiten Jahr oder im dritten Jahr? Der ist, glaube ich, im zweiten Jahr hier.
Und war zweimal lange verletzt.
Zwei Kreuzbandrisse, glaube ich. Das ist ja ein unfassbares Pech. Alleine dafür würde man ihm ja gönnen, dass er wieder richtig auf die Beine kommt. Das ist ja ein junger Kerl, der will ja seinen Beruf auch ausüben und ist nur in Krankenhäusern und in der Reha. Das ist ja einfach blöd. Ne? Also da, ich drücke ihm schon die Daumen, dass er wieder vernünftig Fußball spielen kann.
Ja, und dann auch im besten Fall Schalke natürlich auch noch defensiv dann unter die Arme greifen könnte. Das wäre dann ja für beide Seiten eigentlich das Schönste. Und wie du schon sagst, man gönnt das ja auch keinem und vor allen Dingen auch nicht in der Kürze dann diese zwei Kreuzbandrisse hintereinander.
Letztes Spiel in Fürth, Leo Greimel, Kopfballtor, 1-0 in der Nachspielzeit und Schalke bleibt drin.
Das wäre
doch eine Geschichte.
Das wäre eine Geschichte, genau. Aber ich würde es ihm gönnen. Ich meine, unterm Strich würde ich es allen von denen gönnen, wenn wir wirklich darauf hinauslaufen sollten, der dann in dem Spiel das entscheidende Tor macht. So sehr man die jetzt auch über die Saison teilweise verschreit oder kritisiert und das ja auch teilweise zu Recht. Ich glaube einfach, dass dieses Horrorszenario dritte Liga sich keiner ausmalen will. Wobei das ja auch, wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen wollen, ja auch finanziell ein extremes Problem wäre. Ich vermute mal, gestern ist ja auch kurz drüber gesprochen worden. Wir können ja jetzt mal schwarz malen, was ich wie gesagt nicht hoffe und mir auch nicht vorstellen kann. Aber was wäre denn, wenn?
Also im Übrigen hoffe ich nicht, dass Schalke den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag.
Ja, das tue ich auch nicht.
Ich möchte also für alle Beteiligten, also wenn dann bitte so ab 30., 31. Spieltag die Heimspiele gewinnen, auswärts bin ich völlig desillusioniert. Karlsruhe schlagen und wer kommt dann noch? Ich glaube, Nürnberg haben sie noch zu Hause.
Nürnberg kommt noch, Rostock kommt noch.
Rostock haben sie noch, genau. Ja, irgendwie noch ein paar Punkte holen. Ja, dritte Liga. Es ist für den ganzen Verein grundsätzlich ist es schon mal eine Premiere, dass überhaupt ein Drittliga-Antrag, ein Lizenzantrag gestellt werden musste. Schalke war zwar schon Ende der 80er Jahre einmal in der Bredouille und stand kurz vor dem Gang in die dritte Liga, als Peter Neururer dann als Trainer kam und sie noch in der Liga gehalten hat. Damals war aber die ganze Ligenstrukturierung und auch das Lizenzierungsverfahren war überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation heute. Also wie gesagt, für Schalke erstmals ein Lizenzantrag für die dritte Liga beim DFB, nicht bei der DFL, weil die dritte Liga gehört zum Hoheitsgebiet des DFB. Und ja, das ist für den, ich habe so beschrieben, das ist für den Verein im Grunde ein Antrag ins Blaue, weil es keinerlei Erfahrungswerte gibt, es gibt keine Vergleichswerte aus früheren Jahren. Es gibt auch in der Größenordnung, denke ich mal, keinen Verein, der schon mal dritte Liga gespielt hat. Ich überlege gerade, war nicht Hertha, ist nicht Hertha sogar auch mal Hertha oder Köln oder Gladbach, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Irgendeiner meine ich, werde auch mal...
Kann wohl, ich komme jetzt auch nicht drauf, wer, aber es kann wohl.
Aber gut, wie auch immer, auf jeden Fall ist das für Schalke völliges Neuland. Man weiß nicht, wie viele Zuschauer kommen. Wir können darüber spekulieren, wir können sagen, die Hütte ist auch in der dritten Liga voll. Man weiß nicht, was ist mit Sponsoren. Fernsehgelder ist nochmal ein größerer Absturz als schon. Von erste in zweite Liga ist schon groß genug, für Schalke schon zu groß. Und wenn du dann in der zweiten Liga noch unten rumkrebst, kommt nochmal ein Schlag drauf, nach unten. Aber der Sprung von zweite, dritte Liga, der ist völlig verheerend. Frau Rühl-Hammers hat das gestern mal so gesagt, wir setzen wahrscheinlich an einem einzigen Spieltag mehr um als andere Drittligisten in der ganzen Saison. War so ein bisschen flapsig gesagt, aber wahrscheinlich hat sie ja irgendwo sogar recht. Also und Schalke sagt ja auch, wir rechnen damit, dass wir den Antrag oder dass wir die Lizenz für die dritte Liga nur unter Bedingungen kriegen würden. Was heißt das? Das kann bedeuten, dass beispielsweise Schalke sagt, es geht ja bei so einem Lizenzantrag mal zusammengefasst immer darum, du musst nachweisen, dass du die Saison, so wie du es planst, durchfinanzieren kannst, dass du nicht irgendwann mal am 19. Spieltag sagst, wir können die Gehälter nicht mehr zahlen, wir haben keine Spieler mehr, wir müssen uns vom Spielbetrieb zurückziehen. Das ist in der Vergangenheit ja hin und wieder auch schon mal alles passiert und deswegen wurden die Lizenzierungsregeln auch immer verschärft. Ist ja wahrscheinlich auch gut so. Und so, und jetzt stell dir mal vor, jetzt sagt Schalke, wir planen für die dritte Liga mit einem Lizenzspieleretat von 15 Millionen Euro. Ist jetzt mal nur so eine Zahl, die sage ich jetzt einfach nur mal so. Einfach um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben,
dass
wir wieder aufsteigen. Und wir werden da so und so finanzieren. Wir rechnen mit 50.000 Zuschauern im Schnitt, wir rechnen mit Sponsorenerlösen in Höhe von x Millionen und so weiter und so fort. So, und jetzt guckt der DFB sich das an und sagt, naja, ihr wollt 15 Millionen Euro alleine für eure Lizenzspieler ausgeben, aber kalkuliert hier mit 50.000 Zuschauern, glauben wir nicht dran, kriegt ihr nicht. Nee. Also ihr könnt das gerne so machen, aber nur unter Bedingung, dass ihr vorher noch beispielsweise Spieler für 3 oder 4 Millionen Euro verkauft oder dass ihr uns irgendwie noch zusätzliche Erlöse, sichere Erlöse nachweist, die uns glauben lassen, dass ihr das so finanzieren könnt. Das wäre dann eine Bedingung. So, und wenn Schalke dann diese 3 bis 4 Millionen bis zu einem bestimmten Stichtag aufbringt, dann würden sie auch die Lizenz kriegen. So, über allem schwebt natürlich immer dieses hässliche Wort der Insolvenz, die offenbar in irgendeiner Form ja auch droht. Das konnte zumindest Frau Rühl-Hamers gestern auch nicht komplett dementieren, wollte sie auch, glaube ich, gar nicht, weil sie alle noch gar nicht so richtig wissen, was auf sie zukommt. Aber bei Insolvenz muss man allerdings auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja verschiedene Formen der Insolvenz. Insolvenzrecht ist ganz kompliziert
schwierig. Und
schwierig. Also da sollten wir jetzt auch nicht so tun, als wenn wir irgendwelche Fachleute wären. Aber Insolvenz heißt jetzt auch noch nicht komplett, dass der ganze Verein sich abmeldet, dass der hinten rüberkippt. Aber es wird natürlich dritte Liga gewaltige Einschnitte geben. Schalke hat ja gestern noch veröffentlicht, Schalke hat mittlerweile 1.700 Beschäftigte, davon ungefähr 1.200 Aushilfen. Bleiben aber immer noch, selbst wenn du die Aushilfen abziehst, bleiben immer noch ungefähr 500 über. Das ist schon ein Brett. Die wirst du in der dritten Liga nicht beschäftigen können. Was sollen die machen? Und wie willst du die finanzieren? Das wird nicht hinhauen. Also das würde gewaltige Einschnitte geben. Und insofern, also wenn man soll vorsichtig sein, aber dann muss man schon irgendwann oder sollte man schon beten, dass Schalke mindestens in der zweiten Liga bleibt. Dritte Liga wäre katastrophal.
Ja, wie gesagt, du hast es jetzt sehr schön formuliert, oder erklärt auch. Ich hab gestern nur das gelesen, was du geschrieben hast, und habe das auch so quasi, wie du es wiedergegeben hast, so ausgenommen. Dritte Liga ist quasi ein Horrorszenario, was eigentlich, also man sollte im besten Fall alles dafür geben, dass es einfach nicht eintritt.
Absolut. Es gibt im Übrigen auch nochmal Stichwort Insolvenz. Der erste FC Kaiserslautern beispielsweise, wenn ich mich recht erinnere, hat sich vor 4 oder 5 Jahren in der dritten Liga über eine Insolvenz, glaube ich, wieder einigermaßen gesund gestoßen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin da weder Kaiserslautern-Experte noch Insolvenzexperte, aber ich weiß, dass die irgendwie eine geplante Insolvenz dann angemeldet haben weiter am Spielbetrieb teilgenommen, ganz normal. Und ich glaube, die haben sogar während dieser Insolvenzphase, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die sich sogar noch fleißig immer verstärkt, haben Spieler geholt. Und das hat bei der Konkurrenz dann doch zu einigen Erstaunen geführt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die sind ja dann auch wieder aufgestiegen. Also ich plädiere jetzt nicht für eine Schalke-Insolvenz, aber es kann also auch gut gehen. Es kann ein positives Ende nehmen.
Aber ja, genau. Man sollte es nicht schwarz malen und sagen, wenn eine Insolvenz kommen sollte, wäre komplett Feierabend, sondern man sieht auch, dass es anderen gehen kann.
Kommt immer auf die Insolvenz an. Wie gesagt, da gibt es 1.000 verschiedene Möglichkeiten und das wissen die dann auch alle viel besser, wenn sie davor stehen. Ich hoffe, es kommt erst gar nicht dazu. Schalke bleibt drin. Ob jetzt letzter Spieltag oder 30. Spieltag, ob Leo Greimel oder wer auch immer, aber also dritte Liga wäre ja für uns auch eine ganz neue Erfahrung, auf die ich aber eigentlich verzichten möchte.
Ja, ich auch. Da hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf, ehrlicherweise. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass sich das unterm Strich über die Heimspiele irgendwie auch so eintrudeln wird, dass Schalke das über die Bühne bringen wird. Das wird keine Glanzsaison sein. Jeder wird wahrscheinlich auch aus der Saison rausgehen und wird sich denken, ja, lief irgendwie nicht so wie geplant, aber dann sollte man dann auch im Sommer sagen, wenn das alles geklappt hat. Wir vergessen das letzte Jahr so mehr oder minder, zumindest aus sportlicher Sicht. Also jetzt nicht aus dem, was man irgendwie an Erkenntnissen gewonnen hat, aber tabellarisch, und fängt dann quasi wieder bei Null in Anführungsstrichen an.
Ja, wichtig ist vor allem jetzt, dass die Nerven mitspielen, weil wenn du mit erfahrenen Profis sprichst, ob das ein Klaus Fischer ist, ein Rüdiger Brandzig oder Norbert Niekburg, die sagen dir alle, Die sind schon mal mit Schalke abgestiegen, zumindest Fischer und Norbert Nikpo. Die sagen dir alle, irgendwann, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das völlig egal, ob du gut Fußball spielen kannst oder nicht, irgendwann fängt die Birne an zu arbeiten. Und wenn der Kopf nicht mehr mitspielt, dann hast du ein gewaltiges Problem. Insofern, ich stelle dem Trainer ja auch fast jede Woche immer die Frage, ob seine Mannschaft, die Spieler denn überhaupt wissen, worauf es ankommt hier auf Schalke, wenn die wirklich absteigen sollten, was da dranhängt. Ich bin aber mittlerweile gar nicht mehr so davon überzeugt, ob das gut ist, wenn du die Spieler ständig damit konfrontierst. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ein 20-jähriger Fußballer und bei jedem Querpass, den ich spiele, bei jedem Ball, den ich stoppen soll, denke ich auf einmal dran, um Gottes Willen, wenn der mir jetzt verspringt, dann werden hier 1.000 oder 500 Leute arbeitslos. Da werde ich ja bekloppt. Also es muss im Grunde gelingen, jetzt auch so eine gewisse Lockerheit, einen gewissen Spaß auch am Beruf, am Fußball, sich trotz der prekären Situation, bei aller Ernsthaftigkeit der Situation irgendwie noch beizubehalten.
Ja, definitiv. Sollen wir ganz kurz nochmal ein wenig in 2 Wochen in die Zukunft gucken. Man spielt zu Hause gegen den 7. Karlsruhe, die nach oben, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, theoretisch noch eine Chance haben. Es sind nur 6 Punkte auf den 3. Platz, auf den HSV. Die kommen mit breiter Brust, die haben zu Hause Magdeburg ja abgeschossen, kann man bei 7-0 glaube ich schon sagen. Was erwartest du? Was glaubst du? Was kannst du dir vorstellen? Was erleben wir für eine Schalker Mannschaft?
Ich hab keine Glaskugel. Ich weiß, bei Karlsruhe immer nur, fällt mir auf, wenn die gerade auf dem Sprung sind, so ein bisschen nach oben zu kommen, dann oben doch nur dran zu schnuppern, dann schmieren sie meistens auch wieder ab. Das ist jetzt aber nur eine vage Hoffnung, nur eine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ich weiß noch, im Aufstiegsjahr hat Schalke gegen Karlsruhe zu Hause richtig Probleme gehabt, haben, glaube ich, verloren.
Ja, ich glaube auch 3-1 oder so.
Ja, und das war das Spiel, in dem Ralf Fährmann seinen Stammplatz verloren hat und Martin Freisel dann ins Tor kam. Also Karlsruhe wird, du sagst es, breite Brust, na klar. Und die können, glaube ich, auch, ist auch eine Mannschaft, die gut Fußball spielen kann, die auch Fußball spielen will. Und die sind natürlich, das brauche ich keinem zu sagen. Wenn die hier nach Schalke kommen, die Arena-Atmosphäre beflügelt ja oft nicht nur Schalke, sondern die Gegner haben ja auch Spaß, in so einem Stadion zu spielen. 60.000 Hütte voll und du hast die Chance, Schalke dann noch weiter unten rein zu bringen. Das ist für Profifußball natürlich schon eine Herausforderung. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe aber, dass Schalke dem Ganzen standhält und wenn es am Ende wieder wie gegen Braunschweig und Wiesbaden ein mickriges 1-0 wird, dann sollte Schalke das auch mitnehmen. Überhaupt keine Frage. Jetzt musst du musst die Punkte jetzt erstmal zu Hause holen.
Ja, definitiv. Und du musst auch die Atmosphäre dann auch zu Hause auch irgendwie nehmen, um dann zu Hause, wie du schon sagst, die Punkte zu holen und dich auch davon anstecken zu lassen, was in dieser Arena für Feuer halt drin brennt, weil das ist ja egal, gegen wen Schalke spielt, alle Mannschaften irgendwie nach Gelsenkirchen müssen. Du liest eigentlich vorab immer, wir freuen uns auf die Atmosphäre und wir schätzen diese Atmosphäre irgendwo auch und gehen da auch ein bisschen demütig dran, weil du halt schon, sobald du dieses Stadion betrittst, ja schon eine gewisse Energie dann auch einfach sowohl bei den Fans spürst, als auch an sich in dem Stadion spürst.
Ja, absolut, ist ja auch toll. Es ist ja für einen Zweitligisten nun wirklich nicht selbstverständlich, dass du in dieser Lage, dass du jedes Mal 60.000 Leute da hast. Das ist doch ganz klar. Also wenn du da keine Laune hast und keinen Bock hast, Fußball zu spielen, dann solltest du über deinen Beruf möglicherweise nachdenken.
Ja, definitiv. Deswegen hoffen wir mal, dass Schalke die Länderspielpause jetzt nutzt, sich quasi von diesem Schock in Berlin erholt. Und jetzt sich dann gut auf Karlsruhe vorbereitet. Und ich spiele jetzt mal im Anbetracht der Zeit die Musik ein. Ich weiß nicht, deswegen hoffen wir mal auf eine positive nächsten 8 Tage, dass wir dann hoffentlich nach dem Karlsruhe-Spiel hier sitzen und sagen, Schalke hat fulminant zu Hause gewonnen. Oder wünschst du dir was anderes?
Wieder die richtige Reaktion gezeigt, wie schon nach den Auswärtsniederlagen in Kaiserslautern, Kiel und Magdeburg.
Genau, an der Stelle würde ich sagen, danke dir Norbert, euch allen einen schönen Tag noch und Glück auf.
Ja, danke dir auch, Glück auf.